Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Lange Zeit lebte Jesus mehr oder weniger unauffällig unter seinen Mitmenschen. Die meiste Zeit davon, so viel wir wissen, in Nazareth, wo Maria und Josef schon vor der Geburt Jesu zu Hause waren. Doch als Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, so berichtet das Lukasevangelium in Kapitel 3, begann er in der Öffentlichkeit zu predigen und Kranke zu heilen. Noch immer wurde er für einen Sohn Josefs gehalten. Nur wenige, wahrscheinlich aus dem engsten Familien- und Freundeskreis, wussten, dass er in Wirklichkeit der Sohn Gottes war und Josef nur eine Art Pflegevater. In der letzten Sendung war davon die Rede, wie Jesus nach und nach einen Jüngerkreis um sich scharte, der offenbar mehr Personen umfasste als die bekannten 12. Erst im vor uns liegenden Kapitel 6 wird berichtet, dass Jesus 12 Jünger auswählt, die auch als Apostel bezeichnet werden. Das Lukasevangelium gehört zu den drei sogenannten synoptischen Evangelien des Neuen Testaments. Synoptisch bedeutet, dass sie mehr oder weniger demselben Erzählstrang folgen, auch wenn das Lukasevangelium viele Passagen enthält, die in den anderen Evangelien nicht vorkommen. Neben dem Lukasevangelium gehören das Matthäus- und das Markusevangelium zu den synoptischen Evangelien. In dieser Sendung werden Sie fast zwangsläufig mitbekommen, was das ganz praktisch bedeutet. Nämlich, dass von vielen Ereignissen, über die in Lukas 6 berichtet wird, vor ein paar Monaten in dieser Sendereihe schon einmal die Rede war, als wir uns nämlich mit dem Matthäus und später mit dem Markus-Evangelium beschäftigt haben. Aufgrund dieser Tatsache werde ich diesmal größere Abschnitte aus dem Bibeltext am Stück vorlesen und mich mit den Erläuterungen dazu relativ kurz fassen. Am Anfang von Kapitel 6 steht die Frage im Mittelpunkt, was an einem Sabbat erlaubt ist und was nicht. Gleich zwei Ereignisse spiegeln wider, dass Jesus offenbar andere Maßstäbe anlegt als die religiösen Führer des Volkes. Ich lese die Verse 1 bis 5. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger rauften Ähren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte als die Priester allein, und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Die Pharisäer waren Menschen, mit denen war in religiösen Angelegenheiten nicht gut Kirschen essen. Die vollkommene Einhaltung des alttestamentlichen Gesetzes war ihnen so wichtig, dass es manchmal schon groteske Züge annahm. So auch in diesem Fall. Das Gesetz verlangte zwar, am Sabbat alle Arbeit ruhen zu lassen. Es sollte auch nicht geerntet und kein Getreide gedroschen werden. Doch das Zerreiben einiger Getreidekörner zwischen den Handflächen mit dem Dreschen von Getreide zu vergleichen, das erscheint mir schon sehr pingelig. Ja, vielleicht könnte man es sogar als bösartig bezeichnen. Interessanterweise unternimmt Jesus gar nicht erst den Versuch, den Pharisäern auszureden, dass der Sabbat von seinen Jüngern gebrochen wurde. Stattdessen erwähnt er eine Begebenheit aus dem Leben Davids. Der Bericht darüber steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 21. Es war zu der Zeit, als König Saul regierte und David aus lauter Eifersucht umbringen wollte. David war schon als Junge zum künftigen König gesalbt worden, aber das nützte ihm in dieser Situation nichts. Er und seine Leute mussten vor Saul fliehen und bekamen in ihrer Not von einem Priester sogenannte Schaubrote zu essen, die eigentlich nur als Opfer für die Verwendung im Heiligtum bestimmt waren. Aber schon damals durfte das Gesetz übertreten werden, wenn die Einhaltung für einen Gläubigen eine unzumutbare Härte bedeutete. Diese Sonderregelung beanspruchte Jesus auch für seine Jünger, denn offenbar waren sie hungrig. Wer weiß, vielleicht fehlte es ihnen sogar an Geld, um sich vor dem Sabbat mit Nahrungsmitteln einzudecken. Die Einhaltung des Sabbats war den Menschen damals wichtig, weil Gott großen Wert darauf legte. Selbst in den 10 Geboten heißt es ausdrücklich, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Doch Jesus achtete darauf, wann das Festhalten am Gesetz zu einer Lieblosigkeit wurde. Der folgende Vorfall, über den in Lukas 6 berichtet wird, macht das deutlich. Ich lese die Verse 6 bis 11. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, »Steh auf und tritt hervor.« Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen, »Ich frage euch, ist's erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu erhalten oder zu vernichten?« Und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm, »Strecke deine Hand aus.« Und er tat's. Da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Also, wenn Sie mich fragen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann mit der verdorrten Hand von den Schriftgelehrten und Pharisäern so platziert wurde, dass Jesus auf ihn aufmerksam werden musste. Sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, heißt es in Vers 7, womit sie Jesus, ungewollt, ein doppeltes Kompliment machten. Denn erstens trauten sie ihm zu, dass er ein solches Wunder vollbringen konnte. Und zweitens waren sie sich sicher, dass er es aus lauter Nächstenliebe auch tatsächlich tun würde. Mit ihrer Einschätzung lagen die Schriftgelehrten vollkommen richtig. So gut kannten sie Jesus. Doch Jesus zu kennen, heißt nicht unbedingt, Jesus zu lieben. Dass er den Mann mit der verdorrten Hand heilte, nutzten sie aus, um ihm den Bruch des Sabbatgebotes vorzuhalten. Im Matthäusevangelium wird außerdem berichtet, dass sie von diesem Zeitpunkt an darüber berieten, wie sie Jesus umbringen könnten. Jesus und seine 12 Jünger. In Gedanken bilden sie für die meisten Bibelleser eine Einheit. Diese 12 hat er dazu berufen, um ihm nachzufolgen. Und schätzungsweise 3 Jahre bis zu seinem Tod lebten sie in einer engen Gemeinschaft mit ihm. Dass diese Vorstellung nicht vollständig mit der Realität übereinstimmt, das habe ich bereits in der vorigen Sendung angedeutet. So hat Jesus einige seiner späteren Jünger bereits in der Nähe von Jerusalem kennengelernt, als Johannes der Täufer noch als Bußprediger umherzog. Damals kam es zu einigen Begegnungen, die einen eher beiläufigen Charakter hatten. Nur zu Philippus sagte Jesus ausdrücklich, folge mir nach, wobei auch in diesem Fall nicht klar ist, ob es sich tatsächlich schon um die Berufung in die enge Lebensgemeinschaft mit ihm handelte. Erst später in Galiläa, direkt am See Genezareth, sprach Jesus zu den Brüdern Simon Petrus und Andreas, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und auch die Brüder Jakobus und Johannes schlossen sich ihm verbindlich an. Im Matthäusevangelium wird berichtet, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Dennoch müssen sie anschließend wieder für eine Zeit in ihren alten Beruf als Fischer zurückgekehrt sein. Denn Lukas berichtet ja in Kapitel 5, wie sie von einem erfolglosen Fischzug zurückkehrten. Als Jesus sie noch einmal auf den See hinausschickte, fingen sie so viele Fische, dass ihre Boote zu versinken drohten. Und dann, so berichtet Lukas, brachten sie die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Also, offenbar hat Jesus manche Menschen in dem Sinne in seine Nachfolge gerufen, dass er sie zunächst darum bat, sich seiner Lehre anzuschließen. Andere wiederum hat er dazu aufgefordert, sich ihm anzuschließen und ihn während seiner Jahre als Wanderprediger zu begleiten. Und vermutlich gab es auch welche, die es aus sich heraus und vielleicht auch nur für eine begrenzte Zeit taten. Der folgende Abschnitt aus unserem Bibeltext legt diese Schlussfolgerung nahe. Denn dort wird berichtet, wie Jesus aus einer größeren Anzahl von Menschen, die ihm nachfolgten, seine 12 Apostel auswählte. Hören Sie aus Lukas 6, die Verse 12 bis 16. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Ich finde die Umstände interessant, unter denen Jesus seine Auswahl getroffen hat. Er zieht sich auf einen Berg zurück, um dort in aller Ruhe zu Gott, seinem himmlischen Vater, zu beten. Und dieses Zwiegespräch zieht sich die ganze Nacht hin. Erst danach benennt er die 12 Apostel. Auf diesen Sachverhalt weist Jesus sie bei einer späteren Gelegenheit auch ausdrücklich hin, indem er zu ihnen sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Von Jesus erwählt bzw. berufen zu werden oder auch von Menschen, die nach gründlichem Gebet zu der Überzeugung gelangt sind, den richtigen Kandidaten für eine bestimmte Aufgabe ausgewählt zu haben, das hat etwas Entlastendes für den Berufenen. Mir selbst ist es so ergangen. Als junger Mann arbeitete ich bei einer Bank und sah darin auch meine Zukunft. Niemals dachte ich daran, ein Prediger oder Pastor zu werden, sondern schaute sogar ein bisschen mitleidig auf solche Leute herab. Doch dann geschah das Unglaubliche. Gott hat mich in seinen Dienst gerufen und hat mir Mut, Sicherheit und auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein gegeben, gerade auch in schwierigen Situationen eine große Hilfe. Hätte ich aus mir selbst heraus den Entschluss gefasst, Theologie zu studieren und Pastor zu werden, gewiss hätten mich dann oft Zweifel gepackt. Aber so konnte ich stets sagen, lieber Herr, du hast mich in deinen Dienst gestellt. Nun sieh bitte zu, wie ich die vor mir liegende Aufgabe bewältigen kann. Gib du mir die Kraft dazu. Zurück zu unserem Bibeltext. Dort kommen wir nun zu der sogenannten Feldpredigt oder Feldrede Jesu. Während die Bergpredigt Jesu praktisch jedem ein Begriff ist, so ist der Begriff Feldpredigt eher unbekannt. Das mag allein daran liegen, dass die Bergpredigt im Matthäusevangelium immerhin 3 Kapitel umfasst. Während die Feldpredigt aus Lukas 6 mit Vers 17 beginnt und mit diesem Kapitel auch endet. Darüber hinaus wird oft die Meinung vertreten, bei der Feldpredigt handle es sich nur um eine Kurzfassung der Bergpredigt. Denn praktisch alle Themen kommen auch in der Bergpredigt im Matthäusevangelium vor. Ich kann diese Argumentation jedoch nicht nachvollziehen, denn der Bericht über die Bergpredigt beginnt mit den Worten, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Die Feldpredigt dagegen beginnt folgendermaßen, und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Man kann es drehen und wenden, wie man will, ein Berg ist ein Berg und eben kein ebenes Feld. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Bergpredigt und die Feldpredigt zweierlei sind. Dass es inhaltliche Übereinstimmungen gibt, wundert mich aber gar nicht. Warum soll Jesus grundlegende Aussagen seiner Botschaft nicht immer wieder einmal in gleiche oder ähnliche Worte gefasst haben? Abgesehen davon gibt es auch Unterschiede, auf die ich an entsprechender Stelle hinweisen werde. Hören Sie nun zunächst die Verse 17 bis 19. Und er, Jesus, ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volks aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus, und er heilte sie alle. In manchen Situationen hat Jesus geradezu Reißaus genommen, um den Menschen zu entgehen, die ständig Wunder von ihm sehen wollten. Bei anderen Gelegenheiten wiederum nahm er sich viel Zeit für Kranke, Behinderte und von bösen Geistern Besessene. Und er heilte sie alle, heißt es am Ende von Vers 19. Dass Jesus Menschen heilte, war meines Erachtens nicht die große Ausnahme, sondern im Laufe der Jahre hat er wohl tausende Menschen geheilt. Wenn wir uns daran erinnern, dass Lukas, der Verfasser des Lukasevangeliums, Arzt von Beruf war, so gab es daran offenbar keine Zweifel. Auch ich habe keine Zweifel daran, dass Jesus Kranke heilte und es auch heute noch tun kann. Zweifel sind jedoch meines Erachtens angebracht, wenn irgendwelche Wunderheiler auftreten, die viel Aufhebens um ihre eigene Person machen, die verlangen, dass man ihnen nachfolgen soll oder die für eine Heilung sogar Geld verlangen. Ich lese weiter ab Vers 20. Von diesem Vers an gibt es nun viele Ähnlichkeiten mit der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium, aber auch prägnante Unterschiede. Lukas berichtet: Und Jesus hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Diese Verse sind als sogenannte Seligpreisungen in ähnlicher Form auch aus dem Matthäusevangelium bekannt. Doch obwohl die Seligpreisungen bei Matthäus viel ausführlicher wiedergegeben werden, findet sich hier bei Lukas ab Vers 23 ein völlig neuer Gedanke. Dieser neue Gedanke nimmt Bezug auf den zuletzt gelesenen Satz, der davon handelt, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, von anderen dafür gehasst werden. Dem fügt Jesus hinzu: Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Mit diesem Vers weist Jesus auf die Propheten hin. Auch ihnen ist es oft schlecht ergangen, wenn sie dem Volk die Wahrheit sagten, während falsche Propheten oft verehrt und vom Volk verhätschelt wurden. Ein wahrer Prophet Gottes hatte es also nicht leicht. Er musste fest auf Gott vertrauen und darauf, dass der Inhalt der Prophezeiungen eines Tages tatsächlich in Erfüllung gehen würde. Meines Erachtens muss man die Verse 20 bis 26 als eine große Einheit betrachten. Diejenigen, die mit Propheten verglichen werden, denen es schlecht geht, weil sie die Wahrheit verkünden, das sind die gleichen, die in Vers 20 als arm und in Vers 21 als hungrig bezeichnet werden. Ihnen wird das Reich Gottes geschenkt, Vers 20, und sie sollen satt werden, Vers 21. Nicht deshalb, weil sie arm und hungrig sind, sondern weil sie, wie die Propheten des Alten Testaments, Gottes Wahrheit verkünden. Nun, ab Vers 24, wendet sich Jesus den anderen zu, die man mit falschen Propheten vergleichen kann und die vom Volk geehrt und versorgt werden. Jesus sagt: Aber dagegen, weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Dieser zuletzt gelesene Satz über die falschen Propheten macht noch einmal deutlich: Die Verse 20 bis 26 bilden eine Einheit. Beim oberflächlichen Durchlesen könnte man meinen, Da sind erst einmal die Seligpreisungen, die sich an Arme und Hungrige richten, und dann die Weherufe über reiche Menschen und falsche Propheten. So ist es aber meiner Ansicht nach nicht, sondern der ganze Abschnitt handelt von wahren und falschen Jüngern, die mit wahren und falschen Propheten verglichen werden. Und ausgerechnet denen, die Gott gehorsam sind, geht es oft ziemlich dreckig. Darauf müssen sich auch die Nachfolger Jesu in der heutigen Zeit einstellen. Ich lese weiter ab Vers 27. Jesus spricht: Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bietet die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Dieser Abschnitt erinnert nun wieder sehr an die Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium. Und doch gibt es einen bedeutenden Unterschied. Die Bergpredigt als Ganzes wirkt wie ein Grundsatzprogramm oder wie eine Regierungserklärung für das künftige Reich Gottes. Viele Einzelpunkte, die in der Bergpredigt genannt werden, lassen sich in der Welt von heute noch gar nicht verwirklichen. Die Feldpredigt aus dem Lukasevangelium dagegen kommt meines Erachtens nicht mit dem Anspruch daher, ein Grundsatzprogramm vorzulegen, sondern hier geht es um ganz konkrete Aussagen, wie Christen einzeln und in Gemeinschaft mit anderen ihren Glauben im Alltag gestalten können. Am Anfang von Vers 27 heißt es ausdrücklich: Aber ich sage euch, die ihr zuhört. Das heißt, das, was Jesus dann über die Feindesliebe sagt, verlangt er nicht der ganzen Menschheit ab, sondern es ist eine Empfehlung an seine Jünger und an diejenigen im Volk, die das beherzigen wollen. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, feindlich gesinnte Menschen durch freundliches Verhalten und Großzügigkeit zu beeindrucken. In den Versen 31 bis 45 geht es ebenfalls um die Feindesliebe, außerdem aber auch um die Nächstenliebe und um das geistliche Fruchtbringen. Aus zeitlichen Gründen kann ich diesen Abschnitt jedoch nicht vorlesen. Ich bitte Sie, dies selber zu tun. Auf die meisten Aussagen bin ich bereits eingegangen, als wir uns in dieser Sendereihe mit dem Matthäusevangelium beschäftigt haben. Und so springe ich nun zu Vers 46. Jesus sprach: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Ein großes Problem in der heutigen Christenheit scheint mir zu sein, dass Sünde oft nicht mehr Sünde genannt wird. Wer als Gemeindeleiter den Mut hat, bestimmte Verhaltensweisen als Sünde zu bezeichnen, der macht sich schnell unbeliebt und wird von Leuten außerhalb der Gemeinde womöglich als Fundamentalist, als Vorgestriger oder gar als Sektierer bezeichnet. Manche Theologen versuchen, sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen, indem sie manche Sünden umzudeuten versuchen. Da müssen dann Erkenntnisse der Psychologie herhalten, um bestimmte sündige Verhaltensweisen zu rechtfertigen. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass Sünde mehr ist als nur menschliches Fehlverhalten. Sünde richtet sich gegen Gott. Und Gott drückt nicht einfach ein Auge zu, sondern fordert von jedem Menschen Rechenschaft über sein sündiges Verhalten. Da nützt es uns gar nichts, wenn wir unser Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung einfordern, den Begriff Sünde für altmodisch erklären und eigensüchtiges Handeln als Selbstverwirklichung deklarieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, mit dem Problem der Sünde fertig zu werden, weil es die einzige Möglichkeit ist, die Gott vorgesehen hat, und zwar, indem wir mit unserer Sünde, bildlich gesprochen, zum Kreuz Jesu gehen und ihn um Vergebung bitten. Das sechste Kapitel des Lukasevangeliums endet mit einem Gleichnis, das viele Bibelleser erneut an das Matthäusevangelium erinnert. Beide Male wird der Glaube und das menschliche Leben als Ganzes mit einem Haus verglichen, das auf einem stabilen Untergrund errichtet werden sollte. Doch wieder einmal gibt es einen Unterschied zwischen der Bergpredigt im Matthäusevangelium und der Feldpredigt im Lukasevangelium. Was für mich ein weiterer Beleg dafür ist, dass es sich bei der Feldpredigt nicht, wie oft behauptet wird, nur um eine Kurzfassung der Bergpredigt handelt, sondern beide Predigten hat Jesus tatsächlich gehalten, die eine auf einem Berg, die andere auf einem Feld. Hier nun also aus Lukas 6 das Gleichnis vom Hausbau, wie Jesus es im Rahmen der Feldpredigt erzählt hat. Den Unterschied zum Gleichnis in der Bergpredigt verrate ich Ihnen gleich. Jesus sprach: Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm, und es fiel gleich zusammen, und sein Einsturz war groß. Worin besteht nun also der Unterschied zu dem Gleichnis vom Hausbau, wie es im Matthäusevangelium im Rahmen der Bergpredigt wiedergegeben wurde? Nun, bei Matthäus dient ein Haus als Beispiel, dass man entweder an dem einen oder an dem anderen Ort errichten kann, entweder auf Sand oder auf Fels. Lukas dagegen lenkt den Blick auf die Beschaffenheit des Hauses, ob es ein Fundament besitzt oder einfach nur auf dem Erdboden steht. Die Bedeutung des Gleichnisses dürfte in beiden Fällen dieselbe sein. Menschen brauchen einen festen Halt im Leben, egal wie ihr Lebenshaus im Einzelnen aussieht. Der Apostel Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief Kapitel 3 sehr plastisch. Beim Hausbau, so führt er aus, können unterschiedliche Materialien verwendet werden. Holz, Schilf oder Stroh, ebenso wie Gold, Silber oder kostbare Steine. Auf jeden Fall aber kommt es auf den richtigen Untergrund an. Paulus schreibt: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und drei Verse weiter heißt es dann sinngemäß: Hat jemand fest und dauerhaft auf diesen Grund, nämlich auf Jesus Christus, weitergebaut, so wird Gott ihn dafür belohnen. Das Lukasevangelium berichtet von vielen Ereignissen, die auch im Matthäusevangelium ausführlich geschildert werden. Umso interessanter wird es, wenn man bei Lukas auf Berichte und Aussagen trifft, die in keinem anderen Evangelium zu finden sind. Auf dieses sogenannte Sondergut wollen wir uns in der nächsten Sendung besonders konzentrieren. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin ein herzliches Gott befohlen.